Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, zu einem Podcast, der sich in diesem Jahr mit dem Thema Nachwuchs, Nachwuchsansprache, Nachwuchsförderung und vielleicht auch Nachwuchswunsch und Ideen des Nachwuchs selbst quasi beschäftigen wird. Heute haben wir nochmal Katrin Skerl, Morlin Schmidt und Carsten Seidel zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier heute nochmal dabei seid. Wer quasi ein bisschen mehr zu den dreien erfahren möchte, der macht jetzt hier auf Pause und hört sich nochmal die erste Folge von uns an. In dieser Folge haben wir darüber gesprochen, was es überhaupt bedeutet, sich mit dem Thema Nachwuchs zu beschäftigen, was es vielleicht auch bedeutet, Engagement in sich selbst zu empfinden, über dem Studium oder über der Promotion oder über der wissenschaftlichen Tätigkeit selbst etwas machen zu wollen, sich eben mit dem Thema Nachwuchs in eurem Fall etwas mehr zu beschäftigen, Formate, Programme oder auch andere Events ins Leben zu rufen oder welche, also Strukturen, die auch schon da sind, zu pflegen, sie vielleicht zu verändern, anzupassen und Strukturen zu schaffen, die genau euch, also unsere Zuhörer, unsere jungen ZuhörerInnen, natürlich sind da draußen sowohl junge als auch schon ältere ZuhörerInnen und es gibt ja, das ist das Schöne, ganz unterschiedliche Formate, wie wir auch kennengelernt haben. Also wie hieß das eine nochmal? Ich habe mir nur trifft alte Hasen, junges Forum trifft alte Hasen gemerkt. Also das spricht ja von der Zielgruppe her alle möglichen Leute beispielsweise an. Wer also dazu noch mehr erfahren möchte und heute hier einmal fix einschalten wollte, der hört sich nochmal die erste Folge an, um erstmal zu erfahren, von wo starten wir überhaupt. Für die heutige Folge haben wir uns vorgenommen, ein wenig zu schauen, warum ist es quasi wichtig, sich vielleicht auch kritisch mit dem Thema Nachwuchsansprache auseinanderzusetzen. Also sind beispielsweise Ideen, die unsere drei ExpertInnen uns vorgestellt haben, sind die schon ausreichend? Oder wo stoßt ihr beispielsweise selbst auf Herausforderungen, weil ihr eventuell gar nicht die Zielgruppe erreicht, die ihr erreichen wollt? Das merke ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ehrenamt ist etwas, was immer mehr abnimmt. Woran könnte das liegen? Oder ist das vielleicht in eurem Fall gar nicht so? Ist Vereinsstruktur etwas, was Leute interessiert oder eben nicht? Was sind sozusagen Hürden, die man mit berücksichtigen muss, damit Nachwuchsansprache, darum geht es ja primär, auch noch in der nächsten Zeit nicht nur mit Bauchschmerzen verbunden ist, sondern mit vielen schönen Gefühlen, so wie ihr das in der letzten Folge schon beschrieben habt. Primär mit Euphorie und vielleicht so einem flatterigen Schmetterlingsaufschwung vor den ganzen Events, weil man sich einfach freut, dass es so einen Anklang findet und trotzdem eben berücksichtigt, dass sich natürlich auch einfach durch die Zeit, ob das jetzt Digitalisierung ist oder was auch immer, Dinge etwas verändern und man da drauf natürlich Rücksicht nehmen muss, damit vorhandene Strukturen auch weiterhin greifen können. So. Ich freue mich darauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, zumal ich richtig, richtig platte, ich warne schon mal vor, stereotype Äußerungen fast schon gesammelt habe, die mir in den letzten Jahren, wenn ich mich mit dem Fachbereich beschäftigt habe, so ans Ohr geraten sind, sodass ich eventuell heute mal die ein oder andere provokante, platte Äußerung hier reinwerfe und euch eventuell die Ohren schlackern und ihr mir dann erzählt, was ihr davon haltet. Aber ich würde sagen, zu Beginn, ich sage mal 14 Tage, das ist doch eine ganze Weile, kannst du ja, Carsten, uns eventuell nochmal abholen und sagen, warum ist Nachwuchs für euch relevant und gibst uns vielleicht schon mal einen kleinen Startteaser. Was hat vielleicht jetzt gerade im letzten Jahr 2024 wirklich richtig gut funktioniert? Was waren Formate oder Events, wo du sagst, die sind einfach richtig gut gelaufen, da habt ihr ein gutes Gefühl? Wo siehst du Herausforderungen?
Ja, fangen wir mal an. Wir haben uns ja in der ersten Folge unterhalten über unsere schon etablierten und gut weitergetragenen Veranstaltungsformate für Nachwuchs, das Junge Forum, BMT, Biomedizintechnik haben wir dargestellt. Wir haben das weiterentwickelt. Morlin Schmidt war letztes Jahr da ganz engagiert dabei, auch auf der Tagung letztes Jahr in Stuttgart Themen anzubieten. Gezielt auch zum Beispiel für weiblichen Nachwuchs hatten wir neue Formate. Wir hatten letztes Jahr die lange Nacht der Biosignale. Also insofern haben wir gewisse Angebote, die wir ja auch schon erläutert haben, Nachwuchspreise. Es lebt einfach auch natürlich einerseits zu einer Fachgesellschaft, dass neue Impulse reinkommen, neue Themen, neue Arbeitsweisen, das frischt das auf, das belebt das Ganze. Und andererseits sind wir natürlich auch interessiert, dass den Fachbereich sowohl für das akademische Umfeld, aber auch für das Industrieumfeld ja auch den Nachwuchs weiter nach vorn zu bringen. Ja, wir haben Stichworte Fachkräftemangel etc. Da ist es natürlich auch wichtig, den Nachwuchs weiterzuentwickeln, auch die Möglichkeiten zu zeigen. Insofern so ein Geben und Nehmen.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich habe so ein paar besondere Dinge mitgebracht. Ich würde gleich mal mit einem starten. Ich frage mich natürlich, ob ihr euch damit konfrontiert seht, dass es eventuell absolut verstaubte Mythen sozusagen gibt, die aber trotzdem offensichtlich noch so verankert sind in der Gesellschaft und vielleicht auch eben bei jungen Leuten. Also ich erinnere mich an eine Studie, die noch nicht mal vor so allzu langer Zeit erhoben worden ist, wo es darum geht, wie sich junge Leute denn den Beruf des Elektrotechnikers, der Elektrotechnikerin vorstellt und dass wirklich verheerend viele irgendwie Blaumann mit Werkzeugkasten angegeben haben und selbst ich gedacht habe, verrückt schon fast, auch männlich, primär Ü50, so nach dem Motto, scheint ja aber irgendwo, wenn es statistisch erhoben ist, ich meine, es war vor 2 oder 3 Jahren, etwas zu sein, was in den jungen Köpfen umherschwirrt. Ihr nickt auf jeden Fall, das heißt, es scheint auch was zu sein, was ihr immer noch beobachten könnt oder zumindest beobachten konntet. Wie geht man mit sowas um, wenn man sowas liest und erfährt? Was macht man dann, Katrin?
Ich habe diese Studie in der Tat auch gesehen und ich war auch ganz überrascht. Im Kollegenkreis zumindest gibt es auch Kollegen, die sich das so vorstellen, wo ich halt sage, ich bin zwar Elektrotechniker, aber jetzt von Hauselektronik, wo oder welche Strippen lang zu ziehen sind, habe ich wenig Ahnung. Ich meine, was darf ich als Elektroingenieur ja auch nicht jetzt irgendwie einen Herd anschließen oder sowas, dafür bin ich ja gar nicht als Elektroingenieur qualifiziert. Und jetzt aber die Frage, was macht man dagegen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieses Bild? Ich meine, das ist der Elektriker und nicht der Elektrotechniker. Das sind halt zwei verschiedene Berufe. Und warum das so nicht gesehen wird, weiß ich nicht. Ich bin auch gar nicht in diesem Marketingbereich irgendwie qualifiziert. Ich bin halt wirklich Elektrotechnik-Ingenieurin. Ich kann Geräte entwickeln, ich kann Apps entwickeln. Das ist, sag ich mal, das, was ich mache und nicht Marketing.
Ja, also ich hätte wahrscheinlich jetzt mal die These in den Raum geworfen, auch wenn die eventuell erst schmerzt, mangelnde Kommunikation, mangelnde Transparenz, hätte gedacht, man muss dann irgendwie doch deutlich mehr junge Menschen mitnehmen in den beruflichen Alltag, zeigen, was man eben macht, wie das eben aussieht. Obwohl man wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, an den jeweiligen Standorten denkt, wir machen doch schon so unendlich viel. Wie kann es denn trotz dessen sein, dass die Umfrage das Ergebnis hier rausspuckt? Aber auch da bin ich immer der Meinung, straft einen diese Umfrage dann einfach, dass das vielleicht entweder nicht genug ist oder nicht die richtigen Kanäle der Kommunikation getroffen hat. Denn die jungen Leute werden ja nicht sich gedacht haben, wir erlauben uns mal hier einen kleinen Scherz. Also das ist ja irgendwo eine Realität, die da eben abgedeckt worden ist. Carsten, was denkst du darüber?
Ja, genau. Also wir haben das natürlich auch reflektiert. Und die Herausforderung ist, man muss wirklich in den Schulen beginnen, auf die Studienmöglichkeiten auch hinweisen. Das ist die Herausforderung, weil in der Schule nicht das Technikfach existiert. Also man hat ja vorneweg gar nicht den Begriff Ingenieur, kann ich schon gar nicht erst mal greifen. Ja. Außerdem die ganzen Devices, die wir heutzutage nutzen, also Smartphones und so weiter, sind alle einfach zu bedienen mittlerweile, aber man weiß ja gar nicht, was drin steckt. Ja, das heißt also, und das Gleiche ist auch im Medizintechnikumfeld darzustellen, dass das ja auch entwickelt werden muss, dass die Ingenieure und Ingenieurinnen da notwendig sind und ganz vielfältige auch Arbeitsgebiete vorherrschen. Das müssen wir transportieren, die Begeisterung auch bringen. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Brücke schlagen, dass noch weiter auch zu verbreiten. Es ist herausfordernd. Ja, wir machen auch schon viel. Wir gehen auch an Schulen, machen Berufsveranstaltungen etc. Aber es muss stetig fortgesetzt werden.
Ja, absolut. Gerade wenn ich mir vorstelle, wenn wir jetzt über beispielsweise Technologien sprechen, die jetzt in einem Nachhaltigkeitsaspekt in Zukunft unserer Welt helfen sollen, sie im Idealfall retten, ist vielleicht hochgestochen, aber auf jeden Fall unterstützen sollen, dann braucht es ja auf jeden Fall mehr und mehr junge Leute. Und ich glaube an sich, aber da kommen wir gleich nochmal dazu, dass das auch gute Argumente sind, zu sagen, ihr habt da einen Impact, ihr könnt wirklich was bewegen. Das scheint ohnehin gerade junge Menschen durchaus zu beschäftigen, eben nicht vielleicht wie früher einen Status über einen Beruf zu erlangen oder die primäre monetäre Absicherung. Ja, auch klar, aber nicht ausschließlich, sondern was habe ich eventuell für einen Impact auf die Gesellschaft? Und da finde ich, ob das jetzt Biomedizintechnik ist oder eben erneuerbare Energien oder wie auch immer, da gibt es wirklich schöne Themen, die sich da definitiv gut nutzen lassen würden in der Außenansprache. Nochmal zu dem Punkt Schulen. Einfach kurz eine kleine eigene Geschichte. Ich fand es sehr erstaunlich. Mein ältester Sohn ist jetzt gerade dabei, dieses Jahr, eingeschult zu werden. Und dann haben wir uns mit der Grundschule beschäftigt und tatsächlich meinte die Direktorin dann, ja, wir setzen einen klaren MINT-Fokus. Es gibt ab der ersten Klasse die AG Robotik und wir haben das hier sozusagen zu unserem Steckenpferd gemacht. Wir sind eine Zukunftsschule. Wir beschäftigen uns auch mit anderen Themen, aber ich bin fast vom Stuhl geflogen, weil ich dachte, wie kommt denn das, dass das auch so früh offensichtlich jetzt ein Thema ist? Total cool, aber absolut nicht selbstverständlich meiner Meinung nach. Ich dachte, es ist auf jeden Fall ein schöner Schritt und ja etwas, was aber da auch strukturell dann irgendwie von der Politik auch einfach unterstützt werden muss, dass Gelder irgendwo generiert werden und dann auch den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Also da könnt ihr wahrscheinlich so sehr in die Schule gehen, wie ihr wollt. Da muss auch strukturell etwas passieren, dass Schulen ein Angebot schaffen können, was nachhaltig, ob jetzt von der ersten Klasse, da würden vielleicht einige diskutieren wollen, aber spätestens ab der weiterführenden Schule greifen. Ich gebe dir total recht. Ich glaube, mein allererster oder der zweite Podcast, den habe ich mit Expertinnen der Technischen Fakultät aus Kiel gemacht. Ich war also noch völlig, ja, blutige Anfängerin und inzwischen weiß ich tatsächlich deutlich, deutlich mehr und habe das dann auch viel, viel besser greifen können. Aber da ist mir auch klar geworden, wie viele technologische Alltagsgegenstände super selbstverständlich sich anfühlen und wie gar nichts ich darüber weiß. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Jetzt scheint mir natürlich irgendwie, ihr habt gesagt, Lösung mehr in die Schulen gehen. Wir sind uns des Problems bewusst, aber irgendwie, Morlin, du bist ja quasi auch hier als Vertreterin des YoungNets durchaus hier zu Gast. Was waren denn so Ansätze von euch? Ihr seid ja vielleicht einen Tick näher noch an der Zielgruppe. Hattet ihr die Möglichkeiten, euch vielleicht auch da mit Leuten auszutauschen? Wie habt ihr das empfunden? Du scheinst es ja nicht so wahrgenommen zu haben damals.
Also ich glaube, dass wir generell schon ein Problem haben in der Schule, was wir lernen, was für Berufsmöglichkeiten sind. Ich hatte nur ein einziges Praktikum. Und das ist, glaube ich, eher so der Knackpunkt. Man hat gar nicht die Möglichkeit, so viel reinzuschnuppern, wie man möchte. Vielleicht kommt da auch wieder ins Spiel. Klar, wenn man jeden Sommer in Sommerferien Zeit hat und nicht im Urlaub ist zum Beispiel, dann kann man vielleicht ein Praktikum mehr machen, wenn die Unternehmen in der Zeit auch anwesend sind und nicht vielleicht auch weniger besetzt sind, weil es eben Sommerferienzeiträume sind. Heißt aber auch, wenn wir in den Sommerferien arbeiten müssen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, dann fallen solche kreativen Praktika vielleicht auch raus. Also ich glaube, generell brauchen wir mehr Praktika, um einfach mehr reinschnuppern zu können, weil alles, was man erzählt in der Theorie, habe ich die Erfahrung gemacht persönlich, dass es oft ansprechend und animierend ist. Dass wenn man selbst begeistert ist von dem, was man tut, dass man diese Begeisterung auch weiterträgt und man damit auch Begeisterung weitergibt an wen, der vielleicht gar nicht weiß, wofür er sich noch mehr begeistern könnte, weil das einfach nie kommuniziert wurde. Und wir hatten da zum Beispiel letztes Jahr, waren wir auf der Hannover Messe vertreten als VDE YoungNet und hatten da eine Bühne, die wir einen Tag lang bespielen durften mit Programm. Das ging von Leuten, die schon berufstätig waren, bis hin aber auch zu einem Freund von mir und ich. Wir haben eine Session gemacht über, warum sollte man denn was mit Technik studieren oder auch Naturwissenschaften? Was können die Unterschiede sein zwischen naturwissenschaftlichem Studium und einem Ingenieursstudiengang? Wie wird man da zum Denken animiert oder was für Denkmuster lernen wir in den Studiengängen? Und da ist bei uns die Konsequenz auch gewesen, so, wir hatten nach diesem Talk zwei Menschen sehr begeistert, sowohl von der Medizintechnik als auch von der klassischen Elektrotechnik, die davor überlegt hatten, Informatik zu studieren. Die waren also schon in dieser technischen Ingenieursschiene drin, wussten einfach noch nicht, was es sonst noch so gibt. Und ich glaube, wir müssen einfach ganz viel kommunizieren, wie die Wege ausschauen können, Schulpraktika anbieten. Ich weiß, dass es VDE Youngnet und die Hochschulgruppe in Aachen damals auch Koffer hatten. Also so Elektrotechnik-Koffer, die an die Schulen gegeben wurden zum Beispiel, wo man auch dann mit Studierenden zusammen, also auch mit ganz jungen Leuten, dann kleine Projekte erarbeiten konnte. Und ich glaube, das sind schon auf jeden Fall Projekte, die auch im VDE Youngnet, wie dieser Invented Chip-Projekt, vorangetrieben werden müssen. Aber ich glaube so im Allgemeinen, man muss einfach begeisternd sein und begeistert sein von dem, was man tut. Und ich glaube, dann können wir auch Leute mitnehmen.
Ja, ja, ich glaube, das hatten wir in der ersten Folge auch schon mal herausgestellt, dass das natürlich so ein bisschen das A und O ist, dass wir nur Leute irgendwie in den Bann ziehen können, wenn ihr da selber begeistert für einsteht. Also das kann, glaube ich, jede Person da draußen nachvollziehen, wenn ich da jetzt irgendwie selber nicht komplett überzeugt von dem bin, was ich mache und dann aber versuche, andere davon zu überzeugen. Also ich finde, man konnte das immer schon ganz gut in der Schule feststellen. Es gab natürlich die eine Lehrkraft, die plötzlich das Mathe-Thema hervorragend erklären konnte und die andere Person weniger. Jetzt hat das natürlich was mit individuellen Vorzügen im Lernen zu tun, aber auch, wie enthusiastisch lehrt die Person vielleicht auch. Also das habe ich auch in der Uni nicht verloren, dass es da die eine Person gab, wo ich dachte, die brennt so doll für ihr Thema. Ich möchte morgen promovieren. Ich möchte genau das machen, was sie macht. Ich finde das großartig. Und bei einer anderen Person dachte, um Himmels Willen, hoffentlich ist die Vorlesung bald vorbei. Das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Ich habe mich gerade gefragt, weil du von Praktika gesprochen hast und Schule, das ist natürlich definitiv wichtig und ich glaube, dass es viele Leute gibt, zumindest sehe ich das hier oben am IPN, die beschäftigen sich quasi unter anderem mit MINT in der Schule, aber auch mit Wissenschaftskommunikation in den MINT-Bereichen für Schulen. Und da geht es schon so, dass sie sagen, sie arbeiten daran, dass sich LehrerInnen dazu motiviert fühlen, auch praktischer im Unterricht zu werden oder mehr praxisnahe Beispiele mit reinzunehmen. Also dass es nicht mehr ausschließlich die Tafellehre ist, sondern dass man eben dort deutlich mehr versteht, wo würde das quasi später mal hinführen. Ich nenne es im Podcast auch immer gerne, wie sieht das denn in der Anwendung aus? Also wenn wir hier die Theorie hören, was kann man quasi damit anfangen später? Und da scheint ja eine Bewegung hinzugehen. Auf der anderen Seite, ich hatte auch so eine verpflichtende Berufsberatung über die Agentur für Arbeit. Da werdet ihr ja wahrscheinlich auch, Kathrin schüttelt den Kopf, aber ich hätte gedacht, ihr werdet wahrscheinlich da doch auch aufgelistet sein in eurer, also in der Vielfalt dessen, was man studieren kann. Kathrin, du scheinst enthusiastisch begeistert davon zu sein. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Also ich habe die selber aber zur Schulzeit als Schülerin gemacht. Da kam bei mir nie was in die technische Richtung raus. Also ich habe das damals als überhaupt nicht hilfreich empfunden. Und in Baden-Württemberg gibt es das auch verpflichtend. Das kann man als Online-Test machen. Und als ich da frisch Professorin war, habe ich mir gedacht, das teste ich doch mal aus. So aus der Professorenbrille, wo man ja weiß, welche Kompetenzen braucht man. Ich habe es nicht geschafft, mit mehrmaligen Versuchen, dass da irgendwie Technik bei rauskommt. Ich weiß nicht, ob da vorne dran der Haken weiblich. Das Problem war, ich habe echt keine Ahnung, was es war. Ich habe es nicht geschafft, dass bei mir da jemals Technik bei rausgekommen ist. Und ich bin aber total glücklich damit, dass ich Elektrotechnik gemacht habe und Medizintechnik gemacht habe. Also ich bin da wirklich total begeistert von. Und ich meine auch so Punkte Kreativität. Ich finde, dass man für Elektrotechnik und auch Medizintechnik sehr kreativ sein muss. Weil man kriegt immer wieder neue Probleme und muss überlegen, wie kann man die lösen. Also ich finde durchaus, dass auch Elektrotechnik ein kreativer Beruf ist. Es ist nicht wie bildende Künste, es ist was anderes. Also man bildet da schon etwas, aber es ist eine andere Art von Kreativität. Aber es ist durchaus Kreativität mit drin. Und mein Eindruck war, dass immer diese Berufsberatung nur so viel bringt, wie die Person vom Arbeitsamt, die einem da gegenüber sitzt, dazu beitragen kann, weil dazu auch steht vielleicht. Weil irgendwie, wenn die Person selber dort der Meinung ist von wegen, oh Gott, die sind ja jetzt eher nicht Leute, die technikaffin sind, sonst hätten die ja was Technisches gemacht und wären wahrscheinlich nicht Berater beim Arbeitsamt geworden. Also jetzt ohne Wertung, es ist einfach verschiedene Berufe. Das wäre ja auch was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt meinen ganzen Lebenstag, Alltag lang machen möchte. Und wenn in deren Kopf das aber ist so von wegen, oh nee, Technik geht gar nicht, dann beraten die das vielleicht unbewusst auch gar nicht in die Richtung hin. Und Ja, wie gesagt, aus dieser Online-Test, ich habe keine Ahnung, was man da ankreuzen muss, dass da Technik rauskommt. Ich habe wirklich verschiedensten Varianten probiert und denke mir da, dieser Test, der in Baden-Württemberg, wie gesagt, verpflichtend ist, der schreckt eher ab. Und ich habe selbst halt auch erlebt, als ich dieses Thema Berufswahl, Studienwahl hatte, ich hatte Mathe-Physik-Leistungskurs, ich war an beiden gut, ja, ich habe Mathe-Olympiaden bei uns gewonnen und alles. Mir war relativ schnell klar, ich möchte Elektrotechnik studieren. Und wenn ich das jemandem gesagt hatte, kam immer, bist du dir sicher? Als Frau und als Mädchen? Und willst du das wirklich? Und meinst du, das kannst du? Ich habe mir nachher angewöhnt, immer zu sagen, ach, ich weiß noch nicht, es sind dann noch 2 Monate oder nachher nur noch 2 Wochen, bis das Studium startet. Ich kann mich ja noch entscheiden. Weil die Diskussion, dass ich noch nicht weiß, was ich will, fand ich erträglicher, als dass jeder meinte, mir jetzt sagen zu müssen, ob ich Elektrotechnik kann oder nicht. Und ich mir dachte, hallo, ich meine, im Studium saßen dann neben mir Jungs, die mit Ach und Krach in Mathe durchs Abi gekommen sind. Und ich meine, ich hatte da halt wirklich, ich hatte die Mathe-Olympiaden, bis auf Landesebene bin ich da gekommen. Dann hatte ich also keine Lust mehr, ich fand die Aufgaben zu abstrus. Ja, weil ich meine, ich hatte da jetzt wirklich, weil heute würde man sagen, einen wissenschaftlichen Track Record, dass ich eine Begabung für Technik, für Mathe habe. Und trotzdem musste ich mich immer wieder dafür rechtfertigen, dass ich das machen möchte. Und das fand ich einfach so schwierig. Und ich glaube, sie hat mich auch verunsichert. Ich habe gemerkt, dass sie mich verunsichert, obwohl ich auch dank einem Praktika, das ich in der Schule gemacht hatte, damals in der Elektrotechnik bei uns an der regionalen Uni, hatte ich meine Begeisterung dafür gesehen und habe gewusst, ja, Elektrotechnik ist das, was ich machen möchte. Und auch mein Studiumswechsel, den ich in der ersten Folge angesprochen habe, lag daran, dass ich von einem Mischstudiengang auf reine Elektrotechnik wechseln wollte. Und es wurde dann halt eben eher lang, weil ich da eben schon die Kommilitonen oder die Leute von der ETG Kurzschluss, der Hochschulgruppe dort, kannte und aus der Perspektive auch mir ein bisschen organisatorische Aspekte im Studium wichtig waren. Ja, also dadurch kam das aber in erster Linie, weil ich halt da wirklich auf Elektrotechnik dann wieder zurückwechseln wollte. Also das war für mich wirklich immer klar und trotzdem haben sich da einfach alle möglichen Leute eingemischt. Ja, und also diese Beratung vom Arbeitsamt, die sagt, wenn ich mir was wünschen darf, bitte schafft diese ab oder reformiert sie so, dass da wirklich auch Technik bei rauskommen kann.
Ja, also das ist natürlich super schwierig, gerade also in der individuellen Beratung hätte ich auch gedacht, da wird wahrscheinlich auch häufig nochmal so ein stereotypes Denken verankert sein, wie du eben beschreibst, dann sitzt dann eben eine Frau da und der wird vielleicht per se nicht unbedingt der technische Beruf ans Herz gelegt, aber wenn dann sogar das System selbst diese Stereotype vielleicht mit verankert hat, dann ist das natürlich absolut kritisch, wenn das dann schon irgendwie Ausschlusskriterien sind und ja auf jeden Fall was man mal mindestens analysieren müsste, ob es vielleicht da irgendwo verstaubte, antiquierte Stereotype gibt, die dann dieses Fragesystem eben widerspiegelt. Ich weiß, bei mir kam tatsächlich genau das raus, was ich wollte. Ich wollte immer Journalistin werden und das habe ich dann auch geschafft. Aber ich habe mir auch höchste Mühe gegeben, die Fragen schon so zu manipulieren. Ich wollte nicht, dass was anderes rauskommt. Aber genau, das hat bei mir Gott sei Dank geklappt. Maureen, du hast viel und fleißig genickt. Ich frage mich jetzt natürlich, ob das immer noch ein Thema ist. Weil in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, das ist natürlich auch etwas, was man immer mal wieder hört. Frauen im MINT-Berufen oder Frauen in MINT-Studiengängen erstmal sind per se weniger vertreten. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gleich gesagt, das, was mir jetzt gefeedbackt worden ist, ist, dass das beispielsweise in der Biomedizintechnik gar nicht zutrifft und dass es natürlich auch andere MINT-Studiengänge gibt, wo auch viele Frauen sind und teilweise sogar mehr Frauen vertreten sind und trotzdem ist es etwas, was einem irgendwie noch so vorkommt. Ich für mich habe das Gefühl, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass es weniger Professorinnen als Professoren gibt. Auch das ändert sich jetzt Stück für Stück. Aber das ist natürlich was man dann irgendwie vorgelebt bekommt. Ein Karriereweg, der irgendwo auf der Strecke bleibt. Da haben wir natürlich auch eine eventuelle strukturelle Benachteiligung durch Familienplanung. Wir haben in der ersten Folge kurz mal angeschnitten, dass eine Forschungskarriere auch damit einhergeht, dass man flexibel ist, was Wohnsitze betrifft. Auch das ist vielleicht nicht für jede Person so attraktiv, wenn es auch um das Thema eben Familie und Familienplanung geht. Was würdest du sagen? Wie ist da dein Empfinden?
Also ich glaube, ich hatte dieselben Stereotypen im Kopf, als ich aus der Schule raus bin. Meine Berufsberatung war auch wirklich miserabel. Die Anzahl der Möglichkeiten, die da gelistet wurden, waren einfach auch ein bisschen utopisch und auch überhaupt nicht breit gesät. Ich hatte noch nie den Gedanken, Elektrotechnik zu studieren, weil das eben genau so ein Gedanke in meinem Kopf war. Ich wusste aber auch nicht, was es ist. Und dann, da mein Vater Maschinenbauer ist, war das so ein bisschen trotzdem immer noch diese Ingenieurswelt, die mich so ein bisschen fasziniert hat. Und dann gerade mit diesem medizinischen Interesse kommt man dann irgendwann bei seiner Recherche auf Medizintechnik. Und ich bin unglaublich froh, das studiert zu haben. Wir hatten angefangen im Bachelor, ich weiß es natürlich nicht mehr auswendig, ich glaube, waren knapp unter 50% Frauen, also irgendwie 48-52%, quasi 50-50. Im Master waren wir dann mehr Frauen als Männer. Die Männer sind eher in die Elektrotechnik, die reine Informatik oder den reinen Maschinenbau gewechselt. Woran das lag, war vielleicht einfach persönliche Laune und Interesse. Aber wir hatten wirklich eine tolle Frauenquote und wir waren definitiv kein Studiengang, der irgendeinem Nerd-Stereotypenbild entsprochen hat. Und ich glaube, das macht gerade diese Interdisziplinarität dieses Studiengangs, auch diesen medizinischen, gesellschaftlichen Ansatz, den wir unglaublich mit einbringen müssen. Ich glaube, jeder Studiengang an jedem Standort sieht anders aus. Auch welche, nennen wir es mal, grundlegenden Fächer da dahinter stehen, hängt sehr von der Fakultät ab, die da mit involviert ist. Und auch die Studiengänge, sowohl Elektrotechnik als auch Maschinenbau, als auch biomedizinische Technik, sehen an jeder Uni unterschiedlich aus. Und das ist auch was, was man in diesen Tests natürlich nicht abbilden kann, in meinen Augen. Also da ist zum Beispiel die Ausbildungskarte des Fachausschusses Aus- und Weiterbildung von der DGBMT super hilfreich, weil die super schön zusammenfasst, wo sind die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte verändern sich natürlich über die Jahre, je nachdem, wer gerade Professor oder Professorin ist. Ändern sich die wissenschaftlichen Inhalte, aber natürlich auch in gewissen Weisen Vertiefungsmodule können sich verändern. Das sind Dinge, die kann man nicht einfach so vergleichen über ganz Deutschland oder ganz Europa hinweg, wie der Studiengang aussieht, welche Interessensgruppen und Menschen der Studiengang anzieht und wann man vielleicht auch wechseln könnte oder sollte. Also ich habe auch ganz viele Freunde, die eben zwischen Bachelor und Master gewechselt haben, weil sie gemerkt haben, dass an der eigenen Hochschule vielleicht der Schwerpunkt mehr Richtung Informatik geht. Oder mehr Richtung Elektrotechnik und man eben was anderes wollte. Und ich persönlich zum Beispiel hatte immer sehr viel Interesse an den maschinenbaulastigen Themen und den Biomaterialien und fast auch schon Biologie und Biophysik. Das habe ich dann auch in der Promotion dazu weitergemacht. Aber es ist wirklich schwierig, aus der schulischen Perspektive heraus zu wissen, was eigentlich dann hinter diesen Studiengangsnamen steckt. Und ich persönlich empfehle immer allen, in die Modulhandbücher reinzuschauen. Die sind zwar trocken und tabellarisch, aber das ist der einzige Punkt und es sind keine Webseiten mit was kann man später werden und wie toll ist es und was haben wir für Sonderprogramme an der Uni oder an der Hochschule. Es ist tatsächlich das, was unterrichtet wird, was ausschlaggebend ist. Und wenn man schon so Bauchschmerzen hat mit vielleicht, oh, Informatik hatte ich vielleicht nicht in der Schule, vielleicht ist es schön, wenn es nicht das erste Rauswahlfach ist im ersten Semester, wie bei mir damals. Dass man eben guckt, dass man auch gut ins Studium starten kann, weil die ersten Fächer einen schon total interessieren. Ist natürlich sehr hilfreich, wenn das so ist.
Ja, total. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es noch so eine, ich nenne es mal, gesamtgesellschaftliche Verschnarchtheit eventuell da ist, die eben irgendwo an der Schule startet, aber spätestens auf einer Studienebene, also das höre ich definitiv raus und ich finde, das hat man in der ersten Folge auch schon rausgehört, wenn dann quasi Interessierte in den Studiengängen erstmal sind, dann greifen auch eure Angebote dahingehend schon sehr, sehr gut. Und dann gibt es eben Strukturen aufzuzeigen, okay, ihr seid hier und von Startpunkt Studium habt ihr jetzt diese Möglichkeiten, euch irgendwie zu vernetzen, euch weiterzubilden. Es scheint dann nochmal so ein tricky point zu sein, Carsten, du hast es in der letzten Folge erwähnt, nach Masterabschluss, also an dem Punkt, wo sich sozusagen herausstellt, verfolge ich eine wissenschaftliche Laufbahn an einer Hochschule oder gehe ich in die Industrie oder vielleicht wie letztes Jahr auch ein paar da waren, gründe ich selber. Und das sind jetzt so drei Möglichkeiten. Es gibt ja immer noch Wege, die einfach ungewöhnlich sind, die ich jetzt mal nicht hier unbedingt mit aufzeigen kann. Carsten, warum ist das so eine herausfordernde Stelle in der Ansprache? Du meintest gerade so Young Professionals, das ist manchmal nicht unbedingt einfach, sie alle zu adressieren.
Ja, genau. Morlin hat es in der Tat auch in der ersten Folge schon umrissen. Es ist eine herausfordernde Situation, weil man meist ja doch nochmal den Ort wechselt. Man hat den Berufseinstieg, man hat gegebenenfalls Familienplanung, die dann in die Zeit mit hineinkommt, nochmal neue Inhalte Und ja, in deiner Auflistung fehlt auch noch ein wichtiger Einsatzbereich von unseren Absolventinnen und Absolventen. Das ist auch im klinischen Umfeld. Ja, also manche Leute gehen auch direkt in die Klinik und arbeiten dort als Medizintechnikerinnen und Medizintechniker mit. Und ja, also insofern merken wir schon, das ist ganz, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte oder Interessenslagen. Und das macht es natürlich für uns auch schwer, dann ein Angebot zu entwickeln. Ja, jemand, der eine wissenschaftliche Karriere voranschreiten möchte, hat ganz andere Bedürfnisse an die Angebote als jemand, der in einem Unternehmen ist. Und da müssen wir auch gucken, was sind die Bedürfnisse, wo können wir die Leute abholen und was können wir dann anbieten. Und ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten, ja, auch gerade für Berufseinsteiger, die haben also dann natürlich neue Themen, ganz anders, was im Studium war, vielleicht medizinische Regulatorik noch gar nicht so gehört oder auch neue, immer wieder up to date zu sein mit neuen Trendthemen. Ja, zum Beispiel habe ich vielleicht in meinem Studium nichts über Robotik gehört. Ich muss also vielleicht auch mich nochmal weiterbilden in dem Umfeld, wenn mein Unternehmen mich nicht dahin bringt, ja. Und gerade Medizintechnikunternehmen sind häufiger kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt also, vielleicht brauche ich da auch nochmal Weiterbildung oder auch weiterhin mein Netzwerk zu pflegen, mich auch mal auszutauschen mit anderen Berufseinsteigern. Das sind schon so die Fragestellungen, aber man braucht ganz andere Angebote. Also beispielsweise mein Arbeitgeber schickt mich vermutlich nicht zu einer hochwissenschaftlichen Tagung, sondern vielleicht mal auch zu einer Messe. Wenn ich habe ja vorher auch in der Industrie gearbeitet, ich da zu meinem Chef gegangen bin und habe gesagt, ja, ich möchte auf die und die Medizintechnikmesse, dann war das gar kein Problem. Dann war das also das Thema, ich schaue mir neue Entwicklungen an, habe vielleicht sogar noch ein kleines Weiterbildungselement zu agilen Projektmanagement mitgenommen und dann war das kein Thema. Während wenn ich gesagt habe, ich gehe 4-5 Tage auf eine wissenschaftliche Konferenz, dann musste ich das schon verargumentieren. Ja, also so sehen wir, wir müssen wirklich überlegen, wo können wir die Personen mitnehmen, was können wir für Angebote bringen. Und die sind, das macht es schwer, sehr diffus oder verschiedenartig.
Ja, da vielleicht ein Impuls, also zumindest bei uns an der Hochschule gibt es Überlegungen, gerade das Thema berufliche oder nebenberufliche Weiterbildung voranzubringen. Allgemein ist meine Erfahrung, dass Ideen an Hochschulen meistens nicht nur an einer Hochschule sind, sondern allgemein weiter werden. Aber vielleicht wäre das auch ein Thema, wo der VDE sich mit einklinken kann, damit man eben auch eine Schulung dann vielleicht eben berufsbegleitend als Abendkurs so einzelne Kurse sich rauspicken kann, die man, wie gesagt, berufsbegleitend als Fortbildungsmaßnahme unterstützt von der Firma auch machen kann.
Definitiv, ja. Auch eines der Megaprojekte der DGBMT ist die Wissensbasis Biomedizintechnik. Ja, das ist natürlich initial auch für Studierende entwickelt worden, aber das geht darüber hinaus, dass natürlich lebenslanges Lernen auch dann, wenn ich im Berufsleben schon bin, mich weiterbilden kann, auch mit Blended Learning Angeboten, also Mischung von Präsenz und Online Angeboten. Und das ist natürlich ein großes Projekt, aber da sind wir weiterhin dran und entwickeln das weiter, der Fachausschuss Aus- und Weiterbildung. Und ja, das ist ein wunderbares Beispiel.
Ich habe gerade gedacht, vielleicht gar nicht in Anlehnung, aber dieses begleitet mich offensichtlich, Junges Forum trifft alte Hasen. Insofern, als dass ich dachte, wenn Leute jetzt beispielsweise vor 20, 30 Jahren in einer Hochschulgruppe gemeinschaftliche Erfahrungen gesammelt haben, jetzt aber ganz unterschiedlich ihre beruflichen Wege gegangen sind, gibt es mit Sicherheit schon sowas in die Richtung, sowas wie ehemaligen Treffen oder wir laden erneut ein nach 30 Jahren und gucken uns an, was ist eigentlich aus den Leuten geworden. Ich kenne das nur aus meinem einen Studiengang, dass man wirklich aktiv immer wieder Leute einlädt, auch für aktuelle Studierende, um zu zeigen, das sind Wege und die dann aber wiederum, die sich dort wieder treffen, auch total überrascht sind, weil man sich natürlich irgendwo auch aus Zeit- und Kapazitätsgründen aus den Augen verliert und dann plötzlich das super spannend findet, wie unterschiedlich Wege eben sind und wo die Leute am Ende eben dann doch landen und wo vielleicht dann doch wieder thematische Überschneidungen sind und man zusammenfindet. Habt ihr sowas? Gibt es sowas? Ja.
Es gibt sowas punktuell, aber tatsächlich sprichst du was an, was uns selber umgetrieben hat. Wir haben den Nachwuchspreis, haben wir in der ersten Folge auch schon mal angeteasert, der Stiftung Klee. Ja, und Wir haben da ein Fundus, da sind also ausgezeichnete Arbeiten und Persönlichkeiten dahinter. Aber wir nutzen noch gar nicht die Möglichkeiten, auch mit denen weiter in Kontakt zu bleiben. Ich selber habe mir mal die Mühe gemacht, dann zu recherchieren, wo die verschiedenen Personen über die vielen Jahre jetzt gelandet sind. Und ja, nicht alle sind in dem Themengebiet geblieben, aber es gibt auch faszinierende Personen und das auch stärker noch zu nutzen, diesen Fundus, auch diese Lebenswege und auch als Netzwerk zu haben, da gibt es schon noch Potenzial. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir nutzen bereits jetzt, ja, das Junge Forum trifft alte Hasen, dass man da eine Person einlädt und mal hautnah erlebt, was so dann die Wege waren, was so das Themengebiet ist. Aber das ist eine tolle Idee, ja, die auch das stärker noch fortzusetzen. Herr Morlin.
Ja, ich wollte gerade eigentlich sehr schön dazu ergänzen, dass wir dieses Jahr auf der BMT-Tagung als junge Gruppe organisieren wollen, dass es wieder ein Karrierefrühstück gibt. Das sollte dann am Morgen eines Tagungstages stattfinden, dass einfach alle Stunde früher kommen und wir bauen ein schönes Frühstücksbuffet auf und dann eben explizit Leute einzuladen, entweder Alumnis oder welche, die eben sich sehr, sehr gut damit beschäftigt haben, welche Wege es gibt, um dann nochmal mehr Berufswege aufzuzeigen. Was man eben auch oft vergisst, ist ja auch oft, dass die Uni und die akademische Bubble keine Sackgasse ist, die nur in der Professur endet. Und das sind oft Wege, die werden sehr schnell übersehen. Und es gibt auch wissenschaftliche Positionen in Unternehmen. Wenn man aber super am Ball bleiben möchte, kann man auch vielleicht in den Verlag gehen. Das gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Oder auch in den großen Anträgen gibt es ja dann auf der DFG-Seite zum Beispiel oder bei anderen Institutionen auch wieder Leute, die die Wissenschaft bewerten müssen, die aktiv am Ball bleiben müssen, was wissenschaftlich gerade up to date ist. Und auch das kann eine schöne Karriere sein. Darüber lernt man aber im Studium zumindest nichts. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das außerhalb der Universitäten auch tun können. Und das Karrierefrühstück ist jetzt eins der Dinge, die wir dieses Jahr machen wollen. Aber klar, ich glaube, gesamtheitlich über ganz Deutschland hinweg gesehen, könnten wir das auf jeden Fall noch weiter ausbauen, wie Carsten auch gesagt hat.
Ich glaube, es kann auf jeden Fall eine Riesenunterstützung sein. Also ich erinnere mich bei mir, ich fand Logo immer ultra cool. Deshalb dachte ich irgendwann, ich werde mal Nachrichtensprecherin. Dann habe ich Marietta Slomka gesehen und dachte, wow, das werde ich irgendwann mal. Und da hat halt eine Identifikation und eine Sympathisierung stattgefunden. Und ich meine, das eine ist, jungen Menschen mehr Einblick zu geben und mehr Transparenz zeigen, um irgendwo ihnen aufzuzeigen, was überhaupt passiert und was überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, Leute in den Bann ziehen, das schafft man natürlich über Emotionen, also über Personen, und ihr habt es jetzt mehrfach betont, die selber super euphorisch für ihre Themengebiete brennen und dann eben auch anstecken können und wo vielleicht eine Inspiration stattfindet. Also wo Leute da sitzen und sagen, das, was Carsten Seidel mir da gerade erzählt oder Morlin oder Katrin, wie auch immer, also das, was ich hier gerade höre, das steckt mich so an, das finde ich so interessant und ich schaffe irgendwo da eine Identifizierung und dann hat man das auch gleich verbildlicht. Ich glaube, das kann durchaus eben auch, jetzt wenn wir in den Marketingbereich gehen und über Kommunikation sprechen, ich sage immer audiovisuelle Kommunikation, das ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt hier mit dem Podcast selbst. Audiovisuelle Kommunikation kann natürlich einfach eben eine Identifizierung niedrigschwelliger möglich machen. Also ich sehe Gesichter, ich verbinde nicht mehr den Blaumann mit dem Werkzeugkasten damit, sondern ich verbinde damit eine Morlin Schmidt, die ich eben sehe, wie sie etwas macht und fühle mich vielleicht als junge Frau selber davon total inspiriert oder eben auch als junger Mann. Also das ist vielleicht sowieso so ein Schubladendenken, wo wir hoffentlich demnächst nicht mehr so sind. Ich bin da ganz, ganz dafür, dass man das nicht mehr über Geschlechter zuschreibt, sondern einfach über das Interesse und über die Themen selbst, die dahinter stecken. Was mich nochmal zu einem Thema bringt, was ich ja zu Beginn schon reingeworfen habe und was mich einfach interessiert, weil ich das erst letztes Jahr hatte, vor 2 Jahren, da hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus den Materialwissenschaften, der relativ salopp mir an den Kopf geworfen hatte, ja, ach, ich verstehe das gar nicht, alle studieren Geisteswissenschaften, was wird man damit eigentlich? Ich habe das studiert, ich dachte mir natürlich gleich, ich bin hier in meinem Angriffsmodus, gar keine Sorge, ich beantworte dir das. habe aber dann erstmal zugehört, weil er dann auch meinte, ja, hier im MINT-Bereich, man hat doch eigentlich sichere Stellen und eine gute Bezahlung. Und irgendwie, wo ich auch dachte, meine Mama hätte auch viel lieber gesehen, dass ich Medizin studiert hätte, oder hat auch gesagt, Maschinenbau, das ist eine sichere Sache, wäre einfach nicht mein Bereich gewesen. Und das finde ich auch wichtig zu akzeptieren, dass individuelle Fähigkeiten eine Berechtigung haben, gesehen zu werden und diese auch unterstützt werden sollten. Aber davon abgesehen meinte ich dann zu ihm, ich wage die These in den Raum zu stellen, dass das vielleicht nicht mehr nur die Beweggründe sind, für junge Leute einen Beruf auszuüben. Wie ich schon meinte, eben der Impact auf unsere Gesellschaft. Und da bin ich eben auch der Meinung, dass ihr eigentlich tolle Themen habt im Repertoire, mit denen man sehr, sehr gut punkten kann, die man deutlich mehr kommunizieren sollte, weil ich nicht glaube, dass das allen so bewusst ist, wie essentiell wichtig die Technologien sind, die ihr bei euch entwickelt, gerade auch hier im Podcast in den letzten Jahren vorgestellt, ohne die ein Gesundheitswesen in den nächsten Jahren, gerade in Berücksichtigung mit dem demografischen Wandel, auch einfach nicht möglich wäre. Das heißt, der Impact ist gigantisch, den man theoretisch haben kann. Und wie viele Leute haben hier im Podcast gesagt, ich mache das, weil ich damit Menschen helfe, weil ich sie unterstütze. Also ein wirklich, wirklich meiner Meinung nach stärkeres Argument als ausschließlich die monetäre Absicherung oder den definitiven Arbeitsplatz, den man dann hat. Ohne dass ich diese Argumente absprechen möchte. Ich finde, das sind trotzdem wichtige Argumente. Und trotzdem habe ich jetzt zweimal auch so kritische Stimmen gehört von einer Person, die zum Beispiel meinte, ja, aber das sind auch genau die Technologien, die unsere Welt erst überhaupt hierhin gebracht haben. Weiß ich nicht, möchte ich mich von distanzieren? Oder da ist jetzt ein Elon Musk, der steht für Fortschritt, für Technologie. Finde ich abschreckend. Wohin führt das und sowas? Also das sind jetzt so punktuelle Äußerungen, nicht? Ich gebe sie hier rein für die provokanten kleinen Dinge. Aber ich fand es interessant, weil es waren junge Menschen, die das gesagt haben. Carsten, du wolltest was dazu sagen.
Ja, genau. Also definitiv erstmal auch das, wozu entwickle ich die Themen, was wird ermöglicht, diese Motivation des Themas, das ist natürlich ein starker Grund, auch in so ein Studium zu gehen. Selber bei mir war das definitiv auch so. Ja, ich mache was Sinnvolles, was auch dann Menschen hilft. Und das sehen wir aber auch bei vielen anderen, die das Studium beginnen und die wir begeistern wollen, das auch zu studieren. Ja, es ist halt die Herausforderung, das auch plastisch irgendwie rüberzubringen, was man ja mit so einem Studium erreichen kann. Und das zweite Thema, durchaus haben wir uns auch schon frühzeitig in unserem jungen Forum dieser Thematik gewidmet. Wir sind ja immer Vorreiter dann, oder das junge Forum vielmehr, für einzelne Themen. Also ein Thema war zum Beispiel bei dem jungen Forum in Freiburg, wo wir das Thema Neuroethik, und das dürften jetzt bestimmt schon 10 Jahre her sein, angestoßen haben. Also genau das Thema, was jetzt aktuell wird. Ja, was sind Grenzen von Neurotechnik? Da hatten wir einen Neuroethiker eingeladen, oder das junge Forum hat also durchaus auch schon das Thema Nachhaltigkeit in der Medizintechnik angetriggert, weit bevor das in der Forschung ankam. Also insofern, das war das, was ich immer so als Anfangspunkt gesetzt hatte, das belebt ja gegenseitig. Ja? Neue Themen, die hier kommen durchaus auch durch den Nachwuchs reingespült. Ja, und andererseits wollen wir natürlich auch den Nachwuchs haben und weiterentwickeln. Ja, und das sind so zwei Beispiele, also Neuroethik und auch Nachhaltigkeit in der Medizintechnik. Damit haben wir uns beschäftigt, und das hatte ich in der ersten Folge auch noch nicht gesagt, wenn man sich ja auch ehrenamtlich engagiert, es ist ein geschützter Raum. Man kann sich da ausprobieren, man kann keine Fehler machen. Ja, das ist ein Unterschied zu, wenn ich jetzt im Berufsleben dann stehe und in meinem Unternehmen oder auch Universität arbeite, da sind die Möglichkeiten, einen Fehler zu machen, viel geringer. Ja? Also gehe ich vielleicht ein höheres Risiko ein. Aber ich entwickle mich einfach auch in so einer Position viel weiter. Ja, habe zum Beispiel erste Führungserfahrungen gemacht, wenn ich so eine Gruppe anleite. Also das vielleicht auch nochmal, was mir so in dem Kopf umging, was so Mehrwerte sind.
Ja, total. Stichwort Nachhaltigkeit, kam mir noch ein Gedanke. Einfach, ich muss das nochmal genauer recherchieren, und dann würde ich es in die Shownotes packen. Aber ich meine, dass das die Technische Universität Berlin ist. die das ganz klug gemacht hat, die das nämlich einfach jetzt frame unter Zukunftsberufe und darunter eine Reihe gestartet haben, sowohl mit Videobeiträgen als auch mit Podcast-Folgen, wo sie quasi unter dem Stichwort Zukunftsberufe eben technische Berufe transparenter erläutern, mitnehmen, was man da machen kann. Und alleine schon diese Neubenennung, für mich war es gleich so ein bisschen aufregender. Also es war so, oh, Zukunftsberufe, was steckt denn da dahinter? Dann klickt man drauf und dann sind es natürlich schon etablierte Dinge, die es auch schon seit Ewigkeiten gibt, aber die jetzt dadurch erstmal vielleicht positiv, also ich fand es positiv besetzt. Manche anderen macht die Zukunft vielleicht mehr Angst, aber ich fand, für mich hat sich das positiv angefühlt. Jetzt sind wir ja auch schon hier in der zweiten Folge recht fortgeschritten. Und ich habe das Gefühl, ich würde gerne noch so viel länger mit euch darüber sprechen. Ich habe mir jetzt überlegt gerade, vielleicht machen wir das mal so in einer kurzen Runde, dass jeder vielleicht ein oder zwei Herausforderungen benennt, die euch einfach beschäftigen, wo ihr sagt, irgendwie, das entweder macht mir das jetzt gerade akut Gedanken oder es sorgt mich generell, da habe ich irgendwie Sorge in Zukunft vor. Und gleichzeitig, weil ich immer sage, gerade für unsere jungen ZuhörerInnen da draußen oder allgemein für unsere ZuhörerInnen, ich verlasse keine Folge gerne mit Sorgen. Fände ich es natürlich auch schön, wenn ihr entweder ein, zwei Sachen benennt, wo ihr sagt, das war so mein Highlight, das hat mir richtig Motivation gegeben oder das ist für mich ein Lösungsansatz, den ich gerne weiter verfolge in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer. Katrin, wir starten mal mit dir.
Weil wir es vorhin angesprochen haben, ich weiß jetzt nicht, ob es so ganz passend ist zu deiner Frage, weil diese Gender-Problematik, ich möchte das einfach nicht so im Raum stehen lassen, weil wir jetzt, sag ich mal, schon so hatten, dass es da durchaus noch ein Problem gibt. Aber ich möchte einfach auch nochmal betonen, dass ich das nie innerhalb, sag ich mal, der BMT, also der biomedizinischen Technik-Bubble oder innerhalb der Elektrotechnik-Bubble hatte, sondern es waren, sag ich mal, so Leute von außen, die dieses Bild halt mehr haben. Also ich finde nicht, dass mich das, dass ich eine Frau bin, jetzt in meinem Studium irgendwie behindert hätte oder in irgendeiner Form, dass das da wirklich eine große Rolle gespielt hätte. Natürlich gab es Kommilitonen, die mir verknallt waren, gab es wahrscheinlich mehr als andersrum, aber das möchte ich einfach nochmal nicht so im Raum stehen lassen, dass das irgendwie ein Problem wäre, wenn man als Frau Technik studiert, sondern das hat mich jetzt da selber gar nicht groß beeinflusst. Ich merke, dass man diese Reaktion von außen, das sind meist halt Leute, die gar nicht innerhalb dieser Ingenieurs, biomedizinischen Bubble drin sind.
Ja.
Es gibt auch ganz tolle Sachen von Frauen für Frauen zur Vernetzung, die ich auch total super finde und möchte das einfach auch nochmal kurz ansprechen, dass wir bei uns an der Hochschule zweimal im Jahr eine, sag mal, Winter-Summer-School von Frauen für Frauen veranstalten. Das ist auch ein ganz toller Austauschbereich, wo man sich auch super toll ausprobieren kann.
Total schön, dass du das nochmal erwähnst, weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob das von außen auf etwas drauf projiziert wird, aber sich für euch dann im Studiengang oder in der Promotion selbst einfach so gar nicht bestätigt. Also, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich werde jetzt hier als Frau aktiv ausgeschlossen oder ich gehöre nicht zu dieser Studiengruppe dazu, weil ich vielleicht eine Frau bin oder ich kann nicht die Karriereleiter so aufsteigen, weil ich strukturell aufgrund meines Geschlechts benachteiligt werde. Finde ich nochmal einen sehr wichtigen Punkt und einen sehr motivierenden Punkt für alle jungen Zuhörerinnen da draußen, eben sich da nicht irgendwie das, ähnlich wie du scheinst dich ja davon losgelöst zu haben und hast dann deine Mechanismen gefunden, das auch abzuhalten, wenn eben andere Leute es angezweifelt haben, zu sagen, gut, ich entscheide mich nochmal in 2 Wochen, aber man kann natürlich, ihr könnt natürlich auch einfach hingehen und sagen, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das kann. Das hat nämlich nichts damit zu tun, dass ich hier eine Frau bin. Ich bin einfach ein Mathe-Genie oder wie auch immer. Ich packe das definitiv und im Idealfall kommen wir irgendwann dahin, dass man sich überhaupt nicht dafür rechtfertigen muss, welches Geschlecht wie was studiert. Also genauso gibt es natürlich das auch für Männer, die in einen pädagogischen Beruf beispielsweise gehen. Da gibt es dann auch gewisse Stigmata von außerhalb.
Ja, Stichwort war ja Herausforderung. Also noch immer für uns in der DGBMT ist die Herausforderung, unsere Angebote noch besser darzustellen und auch zu sagen, wir haben ja die sogenannten Fachgruppen, Fachausschüsse, die sind offen für jeden. Ja, schnupper da einfach rein und diese Barrieren zu senken und dann natürlich auch in den Austausch zu kommen, was sind denn Formate, die Interesse bei dem Nachwuchs wecken und dann auch neue Sachen auch einfach auszuprobieren. Da sind wir gerade dran, mein Lieblingsbeispiel ist, ich frage immer bei jungen Leuten, ja, kennt ihr unsere Fachausschüsse? Und dann sind 99% Minimum, die sagen, ja, habe ich noch nie was davon gehört, geschweige denn, was diese Gruppen machen. Ja, und da müssen wir hin. Wir müssen sagen, jeder ist da herzlich willkommen. Wir müssen transparent darstellen, was woran gerade gearbeitet wird. Und dann auch wieder neue Themen probieren und vielleicht auch in heutigen Zeiten auch kürzere Projekte starten, die dann auch einen definierten Anfang und ein Ende haben, dass die Barrieren fallen, sich dazu engagieren. Weil das eine ist ja mein Netzwerk und das andere sind auch Aktivitäten, wo ich Lust habe, mich zu engagieren. Ich habe auch das Zeitbudget dafür und bringe mich dann ein. Und das ist so das Wechselspiel, wo wir gerade dran sind und wo ich jeden nur motiviere, da sich einzubringen und ja, sich zu engagieren. Mhm.
Ja, ich fand es gerade ganz amüsant, weil es ging jetzt los von persönlich zu DGBMT. Und mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist bei deiner Frage, war jetzt tatsächlich eigentlich fast noch umfassender, was die Medizintechnik im Allgemeinen bewegen kann. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das eine große Herausforderung wird. Ich meine, die Gesellschaft wird älter. Wir haben eine ältere Population. Das kreiert neue Krankheiten, die davor vielleicht einfach noch nicht aufkamen. Wir haben aber auch vielleicht andere Krisen weltweit, wie der angehende Klimawandel, der selbstverständlich auch enorme Auswirkungen auf unsere Körper hat. Und ich glaube, gerade da ist es eigentlich schön, sowas zu studieren oder was zu arbeiten, was genau dann Lösungen für sowas bieten kann. Also ich finde das unglaublich schön und motivierend zu wissen, dass diese Probleme kommen. Und ich glaube nicht, dass die Medizintechnik diese Probleme erstellt hat. Selbstverständlich müssen wir uns um Nachhaltigkeit kümmern, müssen hinterfragen, ob wir die Gase, die in Operationen verwendet werden, besser filtern müssen, weil sie auch Treibhausgase sind. Aber das sind ja alles genau die Punkte, die wir erforschen, die wir weitertreiben. Und das ist für mich so ein bisschen die Herausforderung und Freude zugleich tatsächlich, dass da eben ganz viele Themen auf uns zukommen werden. Und die werden auch, also ich glaube nicht, dass die Medizintechnik je wieder schrumpfen wird. Ich glaube, es wird ein konstantes Feld sein. Und ich sehe auch gerade ganz viele Leute nicken. Wir werden das weiterhin brauchen. Und auch politisch brauchen wir das. Also wir brauchen das von allen Ebenen, dass wir da uns gut aufstellen.
Das hast du sehr schön gesagt. Dem möchte ich mich auch echt anschließen. Und ich habe ja auch noch einige Jahre vor mir und freue mich ehrlich gesagt darauf, genau diesen Bereich mit zu unterstützen und die Probleme in der Medizintechnik, die kommen und zu schauen, was kriegen wir da noch gelöst? Wo können wir einfach Leute unterstützen, dass Altern eine schöne Sache bleibt und ja, wir einfach ein schönes Leben zusammen haben.
Das würde ich ja fast genau so stehen lassen, wobei ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn ich Menschen aus der Wissenschaft treffe und ich habe 2 Podcast-Formate, wo ich das tatsächlich darf. Wie heiß ihr darauf seid, Fragen, die nicht gelöst sind, zu untersuchen. Also für viele, die nicht so in der Wissenschaft schon sind, also vielleicht auch für SchülerInnen, die uns heute hier zuhören oder Menschen im Bachelor, ist das manchmal noch so ein großes Ding. Oh Gott, ich finde vielleicht nicht sofort eine Lösung. Und da sind so viele Themen, da gibt es noch gar keinen Ansatz. Für die einen motivierend, für die anderen eben aber auch erstmal vielleicht eine Angst oder Respekt, vielleicht Respekt davor. Und genau das ist aber ja das Schöne, finde ich, in der Forschung. Ich sage immer, mich erinnert das so ein bisschen an Detektivarbeit. Also schauen, welche Lösungen gibt es, hier mal schauen, da mal schauen, plötzlich bei der einen Lösung feststellen, oh, da könnte ich ja doch noch da und da lang gehen. Und also dieses nie endende, was total motivierend ist, weil ihr natürlich einen Arbeitsalltag habt mit gewissen Abläufen und trotzdem thematisch in eurer Karriere immer wieder auch ganz neue, spannende Themen dort treffen werdet. Also wie Katrin das schon gesagt hat, einfach für sie auch ein super kreativer Beruf, wo man ganz viele unterschiedliche Ansätze eben braucht. Und das finde ich als Außenstehende, als eine Person, die sich aktiv gegen eine Forschungskarriere entschieden hat, aber etwas, was ich unfassbar schön finde, wenn ich das dann von euch so hören darf. Und das ist was, was mich immer mit Freude durchströmt, weil ich dann das Gefühl habe, das gehört dazu, ihr brennt dafür, das ist was Tolles. So, jetzt sage ich das nochmal, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, hier aktiv dazu aufzurufen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Dinge sind für euch nicht ganz verständlich geworden, dann meldet euch unbedingt. Wenn ihr Feedback habt, weil ihr selber da draußen sitzt und sagt, Mensch, ich höre, es werden sich so viele Gedanken gemacht, mich würdet ihr erreichen, indem ihr weiß ich nicht, ein Videoformat auf YouTube macht, wo jede Woche das und das kommt. Oder ich würde mich angesprochen fühlen, wenn Marlin ab morgen aktive TikTokerin werden würde und ich ihr da irgendwie lauschen könnte oder was auch immer. Also wenn ihr selber Ideen und Ansätze habt, weil ihr das Gefühl habt, dass das könnte auch für andere funktionieren, dann teilt auch gerne die. Ihr müsst euch quasi nicht nur melden mit Fragen, sondern ihr könnt euch natürlich auch gerne schon mit Antwortansätzen melden. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und ich bedanke mich bei euch dreien. Ich finde, es war ein wunderbarer Start, der auf vieles in diesem Jahr freudiger Erwartung sozusagen geweckt hat. Ich bin total gespannt, wenn wir jetzt in den nächsten zwei Folgen eben auch SchülerInnen hören, die uns genau auf die heute angesprochenen Dinge vielleicht schon erste Antworten geben können und wir nach und nach Ende des Jahres sozusagen ein ganzes Potpourri von unterschiedlichen Zielgruppen gehört haben und daraus, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel lernen und sammeln können für zukünftige Kommunikationsansätze. Also von daher bleibt's spannend, bleibt's aufregend. Ich kann nur sagen, folgt uns auf allen Kanälen, dass ihr up to date bleibt, dass ihr auch mal ein Bild von Katrin, Morlin und Carsten vielleicht auch mal seht. Das finde ich immer noch ganz schön neben dem Podcast, wo man ja nur hört, dass man dann jemanden sieht. Carsten hat es in der Vorbesprechung gesagt, man hört vielleicht die Stimme und malt sich dann sonst wen aus und dann sieht man plötzlich die Person zur Stimme und hat eine kleine Überraschung. Das ist natürlich immer noch mal was Schönes, wenn man dann ein Gesicht dazu hat. Genau. Also, ich freue mich. Denkt daran, nicht auf bis in 14 Tagen, sondern jetzt mit einem Monat Pause auf den nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, danke.
Tschüss zusammen.
Tschüss.